Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Hier kommt das nächste Summer-Special von Tee Time, der Golf-Podcast. Ihr wisst, wir haben uns ja mal überlegt, hey, wir treffen auf diesen ganzen Events wie der German Challenge oder bei den BMW International Open, da treffen wir immer ganz spannende Leute, aber wir haben nicht die Zeit, ausführlich mit denen uns mal hinzusetzen und ein ausführliches Gespräch zu führen. Deswegen haben wir dieses Jahr genutzt und haben genau bei diesen Events mit diesen Leuten Termine ausgemacht und haben uns viel Zeit genommen, ausführlich mit ihnen zu sprechen. Unser heutiger Gast, ja, zu dem muss man eigentlich gar nicht so viel sagen. Er ist ein begeisterter Golfer, das wissen gar nicht so viele. Aber er ist vor allen Dingen bekannt geworden als der WM-Fotograf. Er hat sich 2014, als Deutschland Fußball-Weltmeister wurde, hat er sich aufs Spielfeld gemogelt. Hatte gar keine offizielle Akkreditierung. Das hat irgendwie geklappt, weiß bis heute keiner nicht so richtig. Und er hat super Fotos gemacht von diesem unglaublich historischen Moment. Und dadurch ist er, glaube ich, so richtig bekannt geworden. Danach war er jahrelang Formel-1-Fotograf für das Mercedes-Team. Und selber ist er so ein Tausendsasser. Er ist wir fragen ihn einfach selber, was er eigentlich heutzutage ist. Heute zu Gast bin ich sehr stolz drauf, weil das haben wir jahrelang probiert, mal so einen Termin hinzukriegen. Ein Tausendsasser, ein cooler Dude, ein sehr netter Mensch und einfach ein geiler Gast, muss ich so sagen, wie es ist. Ich freue mich sehr. Wir haben uns getroffen bei dem BMW International Open. Paul Ripke, heute zu Gast in Tee Time, der Golf-Podcast. Viel Spaß.
Paul, ich freue mich sehr, dass das mal geklappt hat, dass wir uns mal treffen, dass du in Deutschland bist und dass du Zeit hast, dass du dir die Zeit nimmst vor allen Dingen.
Natürlich. Ich habe ich hänge ja mit Amerikanern manchmal rum.
Ab und zu.
Die haben mir gesagt, der beste, größte, relevanteste deutsche Golf-Podcast, Tee Time, dass ich da mal mitmachen soll. Und deswegen,
die Amerikaner haben das gesagt?
Ja, George Brine
hat
mir das erzählt, weil er anscheinend mit Flo in einem Zimmer früher mal war und gesagt hat, das sind die einzigen Deutschen neben mir und seinem Caddy Adrian hier, die er wirklich kennt und die er, glaube ich, auch schätzt. Also er hat wirklich euch Props gegeben. In der YouTube-Golfersphäre seid ihr Superstars.
Wow. Okay, dann erst recht herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Du bist so ein, ich weiß, es haben schon tausend Leute zu dir gesagt, aber du bist ja so ein Tausendsasser. Was bist du eigentlich nicht? Also wie betitelst du dich jetzt eigentlich auf dieser Erde?
Also zum Beispiel habe ich keinen schönen Golfschwung, wenn man damit anfangen will. Nee, wirklich nicht. Ich habe so einen Hockey-verdaddelten, also ich komme so unten rum, es ist wirklich nicht schön. Und aber es ist halt manchmal weit, sagen wir es mal so. Ich bin Lifestyle-Expert, sage ich im Moment.
Also Lifestyle-Expert?
Ohne Scheiß. Ich mache gerade eine Green Card, weil ich wohne seit 10 Jahren auf einem Visum in Amerika. Brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Und für eine Green Card gibt es unterschiedliche Wege, aber ich bewerbe mich für eine Einstein-Green Card, die eine besondere Fähigkeit in der Tätigkeit, die man so tut. Da mussten wir genau das beantworten. Was ist denn das, was ich so tue?
Okay.
Und da habe ich eine Anwältin befragt für Visumsrecht und die hat gesagt, am besten würde es funktionieren als Lifestyle-Expert. Und das fand ich natürlich fairerweise ganz cool.
Klingt schon
muss
geil.
Ich schon echt sagen. Und auch ein bisschen lustig. Und deswegen habe ich sofort mein Insta-Bio verändert in Lifestyle-Expert. In den Fachbegriffen Medien und Storytelling, würde ich sagen. Also ich denke mir irgendwelche Geschichten aus und versuche dann in den neuartigen Medien, die zu platzieren. Irgendwas zwischen Regie, Kameramann, Fotograf, Social Media, Hansel, Medientyp und mache auch ein bisschen ein paar Sachen selber für mich, aber auch vor allem für andere Leute. So.
Gibt es Momente, in denen du feststellst, mir ist gerade langweilig?
Ja, sehr viel.
Echt?
Und dann wechsle ich das, was ich tue. Also,
das ist ja der Vorteil dann eigentlich.
Ja, ja, genau. Also so, ich bin schon, oft wird mir vorgeworfen von meinem Umfeld auch, dass ich sehr tief staple. Aber ich bin wirklich nicht besonders talentiert in dem, was ich so tue. Also ich habe kein groß, ich bin ja oft um talentierte Leute herum. Also so, die wirklich, gerade im Sport siehst du ja Leute, die wirklich fantastisches Talent haben. Deswegen weiß ich wirklich, dass ich genau das nicht habe. Ich habe aber einen Satz. Also ich konnte, und das war schon als 14-Jähriger, als Hockeyspieler, war ich nie der Beste vom Technischen. Ich konnte nicht am besten schlänzen, aber ich konnte so verrückt reinrennen und alles dafür geben, dass wir ein Tor schießen. Das ist auch wichtig, weißt du? Also Thomas Müller hat ja auch.
Wollte ich gerade sagen, der ist ja genauso einer.
Fußball gespielt, insofern. Und so weiß ich auch relativ genau, dass genau mein Talent eben nicht ausreicht in verschiedenen Themen, vor allem in dem Moment, wenn ich nicht mehr begeistert bin. Mhm. Also so meine Begeisterung für Menschen und für vielleicht auch Sportarten oder kulturelle Themen, die hat mich sehr weit gebracht. Wenn die aber ein bisschen weniger würde, weil alles wird langweilig. Der 7. Formel-1-Titel, glaub mir, ist ganz schön langweilig tatsächlich, für mich zumindest. Und deswegen habe ich dann da aufgehört und gehe weg, wenn ich nicht mehr begeistert bin, weil mein Job ist, die Begeisterung nach draußen zu teilen und im besten Fall Medien zu generieren, die diese Begeisterung tragen. Und dementsprechend in dem Moment, wo es mir langweilig wird, gehe ich sofort weg und wechsle mir ein neues Thema und suche mir ein neues Thema. Ja.
Vom Hockey bist du dann zu Golf gekommen?
Ja.
Schon sehr früh oder fing das erst ein bisschen später an?
Während meines Studiums mit 19, 20 oder sowas okay. in Hamburg. Ich habe in Hamburg studiert, habe dort im Golfclub Hamburg-Holm so eine Crew gefunden, die alle sau viel gekifft haben beim Golfen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das so ein Hamburger Ding war. Datzer hieß der junge Mann. Und da wurde immer gekifft beim Golfen. Und das hat mir geholfen, weil ich wirklich viel zu schnell schwinge natürlich. Und wenn ich ein ganz klein bisschen gekifft habe, dann habe ich langsamer geschwungen und dann habe ich besser Golf gespielt tatsächlich. Ich habe da Mannschaft gespielt. Da habe ich so richtig, ich habe mein Studium zu 90% auf dem Golfplatz verbracht und deswegen ist nie zu Ende studiert. Also Diplom nach 17 Semestern leider abgebrochen. Aber habe da sogar Mannschaft gespielt. Ich hatte mal Handicap 4 oder sowas da. Eine Runde 72 gespielt, als ich so 24 war. Nie wieder natürlich, keine Chance seitdem. Aber seitdem bin ich schon infiziert und immer mal mehr und mal weniger. Und jetzt wohne ich seit 10 Jahren in Südkalifornien. Da ist Golfen genial. Also das alles so, wie ich es haben will. Also auch kannst anziehen, was du willst, kannst Mitglied sein, wo du willst. Es ist völlig egal, was so die Statuten und Etiketten und all sowas sind. Es ist ein sehr, sehr offener Sport, sehr junger Sport, sehr diverser Sport, sehr kulturell relevanter Sport. Die Mode ist komplett anders als bei uns in Deutschland, finde ich zumindest. Und seit einem Jahr arbeite ich jetzt auch ein bisschen im Golf, weil ich so durch irgendwelche Zufälle, alte Nike-Kontakte, habe mich so ein bisschen in die Liv-Golf-Welt reingezogen. Da kommen auch die YouTuber her und das genieße ich sehr, weil ich stoked bin. Also weil ich es richtig geil finde, da Geschichten zu generieren und dort, also da arbeite ich als Regisseur von einer Serie, die nennt sich Duels. Da haben wir uns ein bisschen ausgedacht, die 4, 5, 6 besten YouTube-Golfer packen wir zusammen mit den 6 besten Golfern von Liv. Um Eyeballs, also der Fachbegriff ist Eyeballs, so viele Menschen wie möglich sollen davon hören oder sehen, im besten Fall, dass Liv diese Veranstaltung macht. Und ich sag mal so, im Fernsehen gucken das nicht so viele, auf YouTube gucken das sehr viele. Und das Hauptprodukt ist ein YouTube-Video, ein Golf-YouTube-Video, was dann auf dem jeweiligen Host wohnt. Das, also in deren Kanal wird es rausgebracht. Bei Grant Howard war das erste in Miami, das zweite war bei den Bryan Bros aus Virginia. Jetzt haben wir gerade letzte Woche in Dallas das von Bryson gefilmt und produziert und gemacht. Und neben dem Haupt-YouTube-Video, was 2 bis 3 Stunden ist, weil es ein Scramble ist, 9 Loch für $250.000 immerhin. Also die nehmen das schon ernst. Und John Rahm zum Beispiel, alter Schwede, hab noch nie so einen kompetitiven Typen gesehen, wenn der erstmal und Phil Mickelson labert die ganze Zeit und die labern sich so in Rage, dass das wirklich relevant wurde und so weiter. Und dass jetzt Bryson dabei war, hat auch nicht so geholfen, dass es ein bisschen easier wurde, sagen wir es mal so, weil auch der ist extremst kompetitiv. Ja. Und das von Dallas ist jetzt auf Brysons Kanal. Dann kommt noch eins in England und noch eins, was bei Phil Mickelson gehostet wird in Chicago. Und das ist so eine Serie von 4 Sachen. Und neben dem Hauptding machen wir oder mache ich noch eine Mini-Doku, die so behind the scenes, damit was auf dem Liv-Golf-Kanal noch passiert. Ist jetzt sehr medienlastig. Ich weiß gar nicht, ob das die Leute interessiert, aber wir versuchen ja quasi so ein bisschen. Ja, Werbung dafür zu machen, dass es das gibt, neben Liv, aber auch diese Duels und neben dem Hauptprodukt brauchen wir halt dann so kleine für, da gibt es halt einen Blumenstrauß an Social-Media-Kanälen, ne? Also Liv, die Teams haben alle eigenen, die Spieler haben alle eigenen, die YouTuber haben eigene, dann gibt es Influencer, die wir noch einladen und für alle braucht man Medien. Kleine, kurze Videos, die ich mir dann überlege, also wir machen das Fastest Par 5, weil es Golf but fast ist und dann gibt es noch Golf but louder, deswegen rennen wir ein bisschen, also alles, was so ein bisschen diesen Liv-Ansatz auch unterstützt, versuchen wir dann in Medien umzusetzen und genau so einen Scheiß denke ich mir dann aus und dann produzieren wir das und dann platzieren wir das und schneiden das und ich muss mir dann Cuts anschauen und diese Mini-Doku ist schon immer viel Arbeit, aber macht auch Spaß, weil es halt um Golf geht und ich Golf geil finde im Moment. Alter Schwede, aber die spielen alle die YouTuber, das ist schon krass.
Die können es
also,
schon, ne?
Das ist echt krass. Also ich meine, Also mich würde wirklich nicht wundern, wenn einer der Brian Bros das gewinnt hier in München. Ich würde jetzt, wollen wir wetten? Was kriege ich von dir? 100 Euro? Was zahlst du mir, wenn einer der Brian Bros gewinnt?
Ist ja immer der Unterschied. Also hier, die beiden Jungs erklären mir ja immer, die Amerikaner haben es zu Hause immer ein bisschen leichter, weil das immer so Autobahnen sind. Und hier musst du ein bisschen mehr auch die Tricks-Shots drauf haben und ein bisschen mehr so nicht hier à la Bryson, Länge ist alles, sondern du musst auch gucken, dass du den Ball da hinkriegst, wo du ihn hinhaben musst.
Korrekt.
50 Euro. Ja, wir machen einfach 50 Euro. Oder was soll ich jetzt reinschmeißen?
100 Euro.
Nee. 100 Euro?
Und du gibst mir 1000 dafür, wenn einer... Das ist ein Einzelspieler in einem Feld von 152 Leuten. Die Wette ist ja wohl 1 zu 10. Du bekommst 100 Euro, wenn er nicht gewinnt. Wenn der Gewinnername nicht Brian ist.
Ja.
Ich hoffe, es gibt nur zwei. Gibt es noch einen anderen Golfer, der auch Brian heißt? Ich weiß es nicht.
Ich gehe jetzt gerade die 156 durch, aber wahrscheinlich... Nee, mir fällt es gerade auch keiner an. Ich
krieg 1000 Euro von euch. Ja. Wie viel Hosts gibt bei Tee Time? 3. Genau. 333 Euro pro Person. Du musst jetzt die Wette für deine Kollegen eingehen. Und sonst kriegt jeder 33 Euro von mir.
Das ist cool. Deal. Machen wir.
Das ist eine gute Wette.
Das ist eine sehr gute Wette.
Aber also ich glaube, also sie sind wirklich faszinierend gut.
Ja.
Das ist krass.
Was wir auch oft diskutieren, und das passt ein bisschen zu dem, was du gerade erzählt hast, wir diskutieren immer, warum... Also erstmal sagen wir immer, die Lift-Tour tat dem ganzen Laden sehr gut, weil plötzlich mal ein bisschen Action in die Nummer reingekommen ist. Auch die DP World Tour musste mal ein bisschen aufwachen, musste mal überlegen, was haben wir die letzten Jahre eigentlich nicht gemacht und was gibt's denn alles da draußen, weil es ja schon seit Jahrzehnten immer der gleiche Bums war, um es auf Deutsch zu sagen. Glaubst du aber, du könntest jetzt so ein Format, wie du jetzt gemacht hast für die Lift-Tour, mit den Jungs da drüben, die ja dieses, ich sage jetzt mal, Show Entertainment-Gen eher in sich tragen. Glaubst du, du könntest das auch mit DP World Tour-Spielern machen?
Ja, hundertprozentig. Nicht ganz so groß vielleicht. Es gibt auch nicht ganz so, also natürlich ist Golfsport in Deutschland leider nach wie vor ein Hundertstel so spießig wie in Amerika. Also das wird ja immer so bleiben. Und ich kenne aber trotzdem, ja, weil es einfach nicht breit genug ist. So, also weil es wirklich immer noch sehr verschlossen ist. Weil es immer noch so ist, dass ich Probleme habe, hier Golf zu spielen. Ich muss über persönliche Kontakte, die ich habe, und dann funktioniert das auch. Und ich mache einen Insta-Post oder was auch immer.
Ja.
Aber es ist für mich ja nicht möglich, bei einem Golfclub einfach anzurufen und sagen, ich wohne jetzt in Amerika. Ich habe keinen Heimatclub. Ich habe auch keinen DGV, was auch immer.
Ja.
Ich will einfach kommen und Golf spielen. Aber ich kann Golf spielen. Und ich weiß auch, was eine Etikette ist. Und würde gerne barfuß spielen tatsächlich. Das mache ich gerne. Da kriegen die schon einen Herzinfarkt oft. Und was auch okay ist, aber ich glaube, dass deswegen natürlich auch die breite Masse fehlt, allein durch die Größe. Also ich will nicht wissen, wie viele aktive Golfsportler in Deutschland versus Amerika da sind. Du hast natürlich einen viel größeren Teich erstmal. Natürlich ist es viel, viel kleiner. Trotzdem gibt es aber so Typen wie Kevin Werner. Ich ziehe mir alle scheiß YouTube-Videos von Kevin Werner rein. Ich kann dir jedes einzelne Break 74 oder was er gerade macht, irgendwo in Österreich an Loch 8, wo er dann...
Er wird auch besser.
Er wird tatsächlich besser und hat einen ganz okayen Schwung leider. So, ich habe ihn geschlagen, als ich mit ihm gespielt habe. Aber
in Hamburg war das, ne?
Nee, ich glaube, da hat er mich geschlagen an dem dann jetzt wieder inzwischen. Ja, in Hamburg haben
du
wir einmal gespielt.
Du hast den Driver kaputt gemacht.
Genau. Und sein 7er Eisen, das war sehr lustig.
Ja.
Und aber, also ganz grundlegend ist es so, dass es ja auch YouTuber im deutschen Bereich gibt. Und ich habe schon, also ich meine, ich habe mich jetzt ein halbes Jahr mit nichts anderem beschäftigt, als genau dem Phänomen YouTube-Golf. Und zum Beispiel dem Phänomen, und also in diesem Duels-Ding haben wir auch gemerkt, dass Wahrnehmung, Erlebnis des Golfsportes sich total verändert hat. Heißt, es gibt Leute, die gucken sich Golf gerne im Fernsehen an. Da gehöre ich zum Beispiel dazu. Ich schaue mir sehr, sehr gerne tatsächlich eine Übertragung von einem Master an. 4 Tage lang Augusta ist großartig für mich, finde ich voll geil. Die jüngere Generation will das aber nicht mehr. Die wollen eher, und das ist natürlich, finde ich, jetzt ganz abgekürzt und gegebenenfalls auch nicht natürlich für alle richtig, aber meine Wahrnehmung ist, dass das YouTube-Golf-Produkt sehr nah an dem, wenn du da dabei wärst, ist. Also, dass du wirklich eine Runde Golf mit Leuten spielst, mit denen du gerne Golf spielen würdest, um es mal so ganz stumpf zu sagen. Und in unserem Fall halt 5 Major Champions, die mit 5 coolen, interessanten Leuten und Grant Horvath ist lustig, oder der ist ja auch ein bisschen glatt, sagen wir es mal so, ist ein bisschen der Florian Silbereisen des Golfsports, aber dann gibt es so jemanden wie Fat Perez, der auch echt saulustig ist so und so weiter und ich will nicht zu viel über Dallas verraten, aber da sind schon krasse Sachen passiert, ne? Also so, das kommt ja jetzt erst raus und so weiter und Fat Perez ist nicht der schlechteste Golfer, um es mal so kurzfristig zu sagen. Und das ist aber, also es ist wirklich ganz großartig, so ein Erlebnis herstellen zu können, dass man so nah wie möglich das erleben kann, dass man mit denen Golf gespielt hat. Und das genau kann natürlich die DP World Tour genauso auch herstellen, wenn sie andere Medien brauchen. Und das, was wir hinbekommen haben, ist, dass wir, und Miami zum Beispiel, das erste, wo wir es zuerst gemacht haben, haben wir noch so einen Hybrid versucht. Da haben wir ein bisschen Übertragung, ein bisschen. Und dann waren drei Absender und dann war das auf einmal grau. Weil wenn es nicht weiß oder schwarz ist, dann interessiert es tatsächlich auch nicht mehr gar nicht so viele. Mhm. Es hat noch okay funktioniert, die Zahlen sind super, aber das Produkt war nicht so gut. Jetzt die zweite Runde bei Brian Bros haben wir ganz, ganz spitz gesagt, es muss so sich anfühlen wie ein YouTube. Also es gibt einen Grund, warum so viele Leute diese Videos anschauen und genau so muss es auch sein. Mhm. Das heißt, bei uns heißt es dann Let the Kids Play. Also die haben ja 23-jährige YouTube-Creator von, also es ist völlig absurd, was Bryson, was der für einen Typen, der hat so einen 21-jährigen Ex-Good-Good-Dulli, der einfach so eine 80-Mann-Media-Company jetzt in Dallas leitet und halt wirklich absolut top-notch. Also es gibt in meiner Wahrnehmung wenig Leute, die so medial gut arbeiten, wie alles um Bryson DeChambeau gerade herum. So. Und das, also es könnte auch in der Formel 1 exakt genauso relevant sein oder im Fußball oder wo auch immer. Es ist sportunabhängig. Und da haben wir eben sehr dafür gekämpft, dass wir die so haben produzieren lassen, dass es sich so nah dran anfühlt, wie es bei denen auch wäre. Mhm. Was ein großer Fehler ist, weil ganz viele Leute ja versuchen, unsere Prämissen müssen rein. Und also, wir können ja hier ist der Hauptsponsor eine Automarke, gerade Automarketing ist ja total schwierig, weil die ja immer eigene Interessen auch haben. Die müssen zum Beispiel ganze Werberichtlinien und Botschaften und Verbrauchwerte und was auch immer. Das ist echt schwierig, glaube ich, das zusammenzumachen. Ich glaube aber schon, dass auch in Deutschland das Erlebnis einer gemeinsamen Golfrunde von ein paar Jungs, die sich auch mal ein paar Sprüche drücken und die auch mal sagen, komm, $50, wenn du den Putt machst. Oder ein bisschen eben nicht, oh, ich habe 17 Greens in Regulation, bla bla, sondern ein echtes Golfmatch.
Ja.
Das hat Interesse. Und das hat auch Interesse. Und ich habe das Glück, 3, 4, 5, 6 Spieler auch auf der DP World Tour zu kennen. Und die sind auch alle saulustig und die machen auch Quatsch. Und die lachen auch mal und die nehmen sich selbst auch gar nicht so wichtig.
Ich habe immer das Gefühl, das hört am Mittwochabend auf.
Ja?
Ja. Also ist so mein Eindruck. Donnerstag bis Sonntag ist straight, Sport, Fokus, klar ist ihr Job. Aber ich habe immer das Gefühl, in Amerika, auch auf der Tour und so, vor allen Dingen natürlich bei der Lift-Tour ist natürlich alles noch viel mehr auf Entertainment, ja. Musik und so weiter aufgestellt.
Da geht es erst Freitag los insofern.
Ja, okay, wir haben einen Tag weniger. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ein bisschen haben wir noch einen Stock im Arsch.
Ja, aber dann muss man das Mittwoch machen. Aber dann lasst ihr, also sie sind ja immer noch Sportler, die muss man auch respektieren wahrscheinlich dafür. Aber ja, dann am Mittwoch kann man aber sowas machen. Und ich glaube schon, dass man gegebenenfalls ein paar jüngere Eyeballs dadurch finden kann, weil die Faszination des Golfsports, die ist ja ungeschlagen. Also es ist ja ein saugeiler Sport.
Ja,
es ist eine krasse, es gibt keinen anderen Sport, wem erzähle ich das? Also weißt du, ich brauche euch jetzt nicht erzählen, was daran geil ist, aber also ich werde morgen im Pro-Am hier spielen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen einzigen Schlag mache, der wirklich geil wird, die ist relativ hoch, ne? Und dann kann ich mich zurücklehnen und sagen, alles ist geil. Und dann kann ich mich abfeiern lassen und werde die ganze Zeit ich spiele, glaube ich, mit dem Brian Bros und Peter Finch zusammen.
Ach du lieber Gott.
Was soll ich denn da beitragen? Also so, da kann ich eh nur einen Drive, also George drive mich jedes Mal aus. Und aber irgendeinen Schlag werde ich beitragen dazu. Und dann kann ich für den Rest des Jahres kann ich sagen, ich habe was dazu beigetragen.
Ja.
Und es wird geil. Und das ist natürlich nur beim Golf so. Und dieses Draußensein, das Visuelle, die Wahrnehmung der Natur, also es ist wirklich auch hochaktuell. Neben Rennradfahren, finde ich, Golfsport, passt das zeitgeistmäßig so in die Zeit wie noch nie.
Ja.
Und dementsprechend, wenn jüngere Leute durch YouTube-Konsum zum Golfsport kommen, be my guest, ist doch total geil. Und würde ich sofort auch annehmen, dass das auch möglich ist. Weil, und das ist halt was, wofür ich immer wieder und wieder kämpfe, das Human Element. Weil es ist ja eben Social Media und diese Branded, wenn es durch 7 Meinungen geht und jeder verändert nochmal was und es ist so ganz gelecktes, kommerzielles Produkt und nicht mehr echt, das interessiert niemanden. Die menschlichen Sachen, wenn irgendjemand sich mal ärgert oder auch mal freut, das interessiert tatsächlich Leute. Und das kannst du auch durch vielleicht ein bisschen anderes Format an einem Mittwoch. Ich würde vielleicht das Pro-Am am Vormittag verändern in ein anderes Format und mal ein paar andere Leute. Und ich würde dann schon, also wer sind denn die größten deutschen YouTube-Golfer? Da gibt es den einen von Sky.
Kevin ist, glaube ich, jetzt schon sehr stark da vorne mit drin. Sebastian meinst du wahrscheinlich, ja. von Prime, glaube ich. Und dann hörst du schon...
RTL wahrscheinlich? Sind nicht gekauft worden? Ich weiß es nicht.
Ich hab nur Sky ist von RTL gekauft worden, ja genau. Ich glaube, die zwei sind so momentan die, die es am meisten bewegen, die am meisten machen. Und dann hört es eigentlich fast schon wieder auf.
Ist natürlich ein Problem, ne? Also, dass wir jetzt hier nicht 8 Namen sofort rausschallern können, weil es gar nicht so viele anscheinend gibt, die das hauptberuflich machen. Das ist in Amerika natürlich tatsächlich anders. Und also, Grant Horvath druckt Geld, ne? Also, weil man, der fliegt Privatjet inzwischen. Also, es ist ein relevant, also der wird, es ist unglaublich, was der für eine Reichweite hat.
Ich glaube tatsächlich aber auch, dass die Marken zum Beispiel im deutschsprachigen Raum das noch gar nicht so richtig gerafft haben. Also, dass du wirklich ja dann auch als Marke vielleicht diese Leute unterstützt, damit reingehst in irgendeiner Art und Weise oder mal sagst, hey, habt ihr eine geile Idee für mich? Wir hätten das Produkt, das, keine Ahnung was.
Aber gibt es überhaupt native Golfmarken in Deutschland? Weiß, ne? Ich bin großer Weiß-Fan, ich spiele die selbst bezahlt natürlich, habe leider keinen Hook-up.
Als die damals aufgeploppt sind, waren die plötzlich total, die waren mit einem Mal sofort cool, weil die halt einfach alles ein bisschen anders gemacht haben, als die alten eingesessenen Marken, die man halt so kennt.
Mhm.
Dann haben es immer mal wieder welche probiert, die relativ schnell auf die Schnauze geflogen sind. Ja, du brauchst unheimlich viel Power einfach und auch gute Ideen, um überhaupt sichtbar zu werden, glaube ich.
Ja, aber du könntest dich natürlich tatsächlich, also wenn du das Vertrauen hättest, als und wahrscheinlich ist aber die Realität, dass du halt als Deutschlands Vertriebschef von TaylorMade oder Marketing oder was auch immer, bist du ja schon davon abhängig, was Amerika macht. Ne? Also so, du hast wahrscheinlich gar nicht so viel zu sagen, aber wäre ich jetzt von TaylorMade für Europa verantwortlich, dann ja, würde ich Kevin Werner, glaube ich, einen Jahresvertrag. Und zwar so, dass der auch mit Tiger Woods Golf spielen geht, bei uns in Oceanside, in dem TaylorMade Center. Also weißt du, so tatsächlich ernstzunehmend als Partnerschaft aufzutreten und Enabler werden von Content, von Inhalt, der menschlich ist, das ist der Schlüssel zum Erfolg einfach im Jahr 2025.
Ich glaube, dafür ist aber auch der deutschsprachige Markt dann vielleicht nicht zu relevant. Und dann ist es schon wieder vielleicht nicht gerade in den Top 20 der Entscheidungen von den Marketingleuten irgendwie drin. Aber du hast schon recht.
Ja.
Also wir merken das auch. Wenn du dann in Deutschland mit jemandem sprichst, dann sagen die, ruf mal in England an oder ruf mal in Amerika an. Und dann ist halt Schluss, weil die Reichweiten, die du halt im amerikanischen Markt erwartest oder auch hast, sind natürlich hier ganz anders. Also in dem Moment ist es halt dann auch wieder ein bisschen schwierig, das dann irgendwie positiv zu verkaufen. Aber es ist auf jeden Fall schon spürbar, dass sich ein bisschen was tut, dass da ein paar neue Leute plötzlich aufploppen und sagen, okay, komm, wir probieren das einfach mal. Als Kevin angefangen hat, hat er gesagt, ich mach das jetzt einfach mal. Ich nehme mich da aus meinem Job mal ein bisschen raus.
Voll, der ist ja richtig relevanter Geschäftsführer von so einer, Logistik oder irgend sowas.
Online-Marketing-Agentur oder sowas.
Und dann habe ich gesagt,
spinnst du eigentlich? Nö, ich mache das jetzt ein Jahr und dann gucke ich mal. Ich glaube, mittlerweile sind schon zwei. Aber haut auch jede Woche ein neues Video raus und
hey, der
ist da total on fire.
Der macht das gut und also der hat auch die Tatsache, dass der das mit dem iPhone selbst schneidend und was auch immer und eben, das ist auch tatsächlich pioniermäßig, ne? Also so alle anderen, also ich versuche den immer, ich hänge viel mit dem rum so auch digital, der kommt auch morgen hier rum. Ich versuche dem immer dann so, auch in diese ganzen Duals-Sachen und so, weil ich dann denke, da kann er ja auch vielleicht was lernen, also weißt du so, weil das ist ein 2-Millionen-Budget pro Folge, also weißt du so, das ist ein bisschen was Größeres. Wir haben Red-Kameras mit Anamorphotik, also so, das ist so richtig Hollywood und sowas. Und ein Team von 20, ich habe da immer einen Stuhl, wo Regisseur Paul Ripke draufsteht, der mir hinterhergetragen wird.
Also
und so.
Wie viele Menschen sind dann da in der Produktion drin?
42 hatten wir jetzt in
42?
Dallas.
Ja. Wow.
Und die in Miami noch mehr, 60 glaube ich und so. Also es ist schon amtlicher Aufwand und da ist er aber eher so überfordert, was ich ganz geil finde. Er sagt dann so, ach, ich bleib da bei meinem iPhone mit meinem einen Mikro, da bin ich schon, das ist schon, und das reicht ja. Also es ist ja, er hat echt ein Händchen für Grafiken. Also die Grafiken sind alle geil. Mhm. Das Wichtigste in allem, egal was, das aller Wichtigste sind Trace, also Golf-Tracing-Marker. Was ist der Fachbegriff? Traceman? Nee, Trackman. Trackman ist der eine, aber das quasi die...
Der Golf-Tracer halt.
Genau, Golf-Tracer. Da musst du gut drin sein, wenn du irgendwas mit YouTube-Golf zu tun haben willst. Dann ist der Rest ist eigentlich egal. Da musst du nur ein paar lustige Schläge machen, dann geht das schon.
Und nun, macht euch bereit für die neue Rubrik mit dem Titel
Wochenquickie.
Dass du mal wieder in diese Richtung denkst, ist ja klar. Es sind kurz.
Du musst doch nicht immer gleich an das eine denken. Das war gar nicht so gemein.
Okidoki.
Wir können auch Quickie der Woche machen. Wir wollen ja die Leute zur Clubmeisterschaft ready machen.
Mhm.
Race zur Clubmeisterschaft, Road zur Clubmeisterschaft, das die Straße zum größten Vereins-Championship.
Genau, die Straße zur Vereinsmeisterschaft.
Das lassen wir mal so stehen, würde ich sagen.
So, die Clubmeisterschaft ist nicht mehr weit hin und jetzt möchte ich euch ein paar Tipps geben, quasi ein paar Cheatcodes. Wobei Cheatcodes jetzt natürlich nicht gemeint sind im Sinne von, welche kleine Lücken lässt das Regelwerk zu, damit ich hier mogeln kann. Nein, es geht natürlich um regelkonforme Cheatcodes. So, und das allererste, Cheatcode Nummer 1, spezielles Material für den Platz. Schaut euch euren Platz im Vorfeld ganz genau an. Gibt es viele Abschläge mit Rückenwind? Dann packt eher einen Driver mit höherem Loft ein, damit das Ding richtig schön segeln kann. Gibt es viele harte Grüns? Naja, dann brauchen wir wahrscheinlich einen Wedge mit viel Loft, damit wir den Ball hoch und weich drauf spielen können. Also die Cracks stellen sich mit dem Bag immer extra für die Clubmeisterschaft ein. Warum also auch nicht du? Cheatcode Nummer 2. Immer eine gute Beziehung zum Greenkeeper halten. Klingt komisch, aber wer die Fahnenposition kennt oder zumindest weiß, wie fies es werden könnte, ist klar im Vorteil. Viele Greenkeeper plaudern gerne und wenn man freundlich fragt, ein kurzes Gespräch am Freitag und das Kursmanagement am Wochenende wird deutlich, deutlich einfacher. Also Insiderwissen siegt. Cheatcode Nummer 3. Regenhandschuh. Ja, bei Regen hilft er auf jeden Fall. Sehr, sehr nützlich. Immer dabei haben. Aber auch bei Hitze und bei Sonne ist ein Regenhandschuh Gold wert. Denn die Hände schwitzen. Es gibt dir einfach Grip. Und wenn es drauf ankommt, vor allem am Sonntag, wenn der Puls steigt und alle ein bisschen nervös sind und alles ein bisschen slippery wird, dann kann er auch da deutlich helfen. Cheatcode Nummer 4, den Ball mit unendlichen Linien markieren. Weil so eine Linie kann helfen bei unzähligen Dingen, vor allem auf dem Grün, wenn es darum geht auszurichten. Am letzten Loch, wenn du diesen 1-2 Meter Putt hast, um endlich Clubmeister zu werden, dann kannst du mit Hilfe der Linie dir einen kleinen Psycho-Vorteil geben, indem du weißt, das Ding ist gut ausgerichtet und geht rein. Also drauf, schön bemalen, gerade Linie, vielleicht im Vorfeld nochmal ein bisschen trainieren. Und mit diesen 4 Cheatcodes steht dem Sieg bei der Clubmeisterschaft nichts mehr im Wege. Let's go.
Tee Time. Der Golf-Podcast.
Bist du jetzt meistens nur noch businessmäßig auf dem Golfplatz?
Gar nicht. Ich spiele jeden Mittwoch mit meinem Vermieter. Also wir mieten in Amerika. Und mein Vermieter ist ein 82-jähriger Mann, der jeden Mittwoch Golf spielt. Ich muss ihm jetzt gleich absagen für morgen.
Okay.
Für morgen. Weil ich... das ist sehr bereichernd für mich. Ich bin halt, also, ich bin ja schon in so sehr medienrelevanten Sachen unterwegs und da lernt man gar nicht so viel von dem Land, dem echten Amerika, sagen wir es mal so. Und dem, also für mich ist schon schwer nachzuvollziehen, wie so jemand Präsident und also was er, und ich würde es ja gerne lernen, weil ich bin schon Amerika-Fan und bin deswegen dahin gezogen mit meiner Familie und bleib auch dabei, dass das ein ganz großartiges Land ist, was sehr, sehr progressiv ist, was Möglichkeiten eher sieht als, also ich, um mal in einem Bild zu bleiben, das amerikanische Sprichwort ist ja immer, die Frontscheibe ist größer als der Rückspiegel und wir Deutschen, wir gucken schon echt ganz schön viel in Rückspiegel, auch karrieremäßig und deswegen finde ich das gut, dass die Windschutzscheibe so, also so, guck mal, was alles für Möglichkeiten noch gibt. Und
ja, cooles Bild.
Dementsprechend, das hat mich schon immer sehr, ich bin in Heidelberg aufgewachsen, da waren 50% der Einwohner waren amerikanische Soldaten. So, ich habe aufgelegt in einem Hip-Hop-Club, wo immer nur Soldaten waren und bin sehr Hip-Hop geprägt auch. Und deswegen bewerbe ich mich auch gerade um eine Green Card, um da weiter leben zu können. Gleichzeitig ist es aber natürlich echt auch hochinteressant, wie so gesellschaftliche Strukturen sich da verändert haben. Und auf dem Golfplatz, jeden Mittwoch, habe ich das vor mir. Das ist ein Straighter, das sind 2 beste Freunde, einer absolut militanter Pro-Trump-Republikaner, der immer auch mich fragt, so du in Deutschland, ihr habt ja schon längst die Kontrolle über euer Land verloren. Da kann man ja, das ist ja der Grund, warum du, glaube ich, hierher gezogen bist. Ich so, ach, also, und versucht dann so Tiptoeing, da bloß nicht jetzt, weil, also ich, und gehe so weg. Und der andere, die hard anti-Trump und sagt, ich verstehe nicht, wie ein Lügner und Betrüger auch nur in die Nähe eines Regierungspostens und schießt und schießt und schießt. Und die 2 können sich auf den Tod streiten an Loch 3, aber an Loch 4 sich gemeinsam über einen gemachten Putt freuen. Und das ist halt Amerika auch. Weißt du, also so, das ist so, agree to disagree ist da ja auch irgendwie noch eine andere Akzeptanz drin. Und ich will das gar nicht mit Deutschland vergleichen und bloß nicht über Politik hier reden, aber ganz grundlegend ist das, wo ich gehe jeden Mittwoch, ist für mich heilig, jeden Mittwochnachmittag mit den Golfspielen zu gehen, weil es auch wirklich bereichernd ist, weil es fast schon idolmäßig ist, wie die so, die haben alle keine Sorgen mehr, außer Gesundheit eigentlich am Ende und sind einfach jeden Mittwoch ist das Highlight des Tages, da Golf zu spielen und das, ich denke mir so, ist doch total geil. Und also ich gehe viel privat Golf spielen und ich habe, und das war, glaube ich, für mein Golfspiel die sinnvollste Investition, ich habe einen so einen Raum, ich habe so Strip Malls, also so wie kleine Ladengeschäfte am Pacific Coast Highway ist mein Büro in Newport Beach und 6000 Pacific Coast Highways. Ganz coole Adresse. Highway Number One. Da ist mein Ding. Und da ist mein Büro, dann ist da ein Store, dann ist da eine Küche, weil wir so Kochsachen machen und dann ist da eine Art Sportraum. Und der Sportraum, der ist für EMS, ist so Electric Muscle Stimulation, so wirst du so elektrikusiert. Ja. Dann so ein bisschen so Mini-Home-Gym mit einem großen Monitor und alles in Kunstrasen und eigentlich machen wir da Yoga mit so Matten. Aber ich habe mir eben auch diesen Mini-Simulator von Garmin geholt und dann so ein Netz aufgeschwungen. Also ich schwinge nicht in eine Wand, aber ich schwinge in ein Netz und habe aber den Simulator mit einem Fernseher oben drüber.
Okay.
Und das reicht mir. Also es ist ein bisschen eine niedrige Decke, also ein Driver voll geschwungen ist immer kurz davor, dass wirklich was passiert. Ja, aber so halbe siebener Eisen auf 135 Meter zu trainieren, das hat meinem Golfspiel extremst gut getan. Also extremst gut getan. Das kann ich jedem empfehlen, dass man zwischendrin, und da gehe ich alle anderthalb Stunden in irgendeinem Call, ich bin sehr viel in Calls in meinem beruflichen Leben, gehe ich da hin und mache das so. Und dann habe ich ein Mini-Chipping-Ding, wo ich nicht weggehe, bevor ich nicht eingechippt habe, so aus so 4-5 Metern. Und das hat auch mein kurzes Spiel bereichert, würde ich sagen.
Und dann machst du auch noch einen Podcast.
Ja.
Einmal die Woche?
Einmal die Woche.
Dienstags.
Mit Chris Nanu zusammen. Ach, das ist aber, Podcasten ist ja keine Arbeit.
Stimmt. Dürfen wir nicht so laut sagen, aber hast schon recht. Aber, also ich meine, dein Tag ist ja wirklich durch. Wann stehst du auf?
In Amerika früh, weil ich ja viel mit Deutschland arbeite. Also mein Wecker ist schon um 5.20 Uhr, um 5.30 Uhr versuche ich das erste Sport. Aber ich gehe auch um 9 Uhr ins Bett. Also dadurch, dass du an der West Coast fast alle morgens arbeiten und fast alle früh ins Bett gehen, ist das so der normale Rhythmus. Aber auch hier bin ich, also ich bin schon Frühaufsteher, aber also sieht schon echt viel, viel mehr aus, als es in echt ist. Also so, es ist gar nicht.
Also wenn man dir auf Insta folgt, hat man das Gefühl, du hast also ein Tag besteht bei dir aus einer Woche.
Ja, das heißt, dass ich ganz gut bin in dem, was ich tue. Geschichten erzählen und so weiter. Mein Job ist ja auch, alles ein bisschen größer und mehr ein bisschen zu übertreiben, sagen wir es mal so. Und das tue ich natürlich schon auch. Also ich habe schon auch 2-3 Leute an meiner Seite, die mir natürlich dabei helfen, den Tagesablauf ein bisschen. Aber ich habe auch immer mal wieder Zeit. Also ich habe morgen früh überhaupt gar nichts vor, bis 13 Uhr zum Beispiel. Das fülle ich dann mit Leuten, die mich interessieren und ich fühle mich ziemlich frei in so meiner Tagesgestaltung. Ich habe gerade eben, ich komme hier aus einem Call über ein Event, ist erstmal völlig egal. Das ist aber im Ende Oktober. Mhm. Und ich habe so 10 Minuten lang mir angehört, ob wir jetzt um 7.30 Uhr oder um 7.10 Uhr das Frühstück machen, um dann um 8 Uhr die Sporteinheit zu machen. Und irgendwann habe ich gesagt, du ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, was morgen passiert in meinem Leben. Und das war mein Lebensziel, nicht die Kurzfristigkeit und die Freiheit, dass ich irgendwie jonglieren kann. Ich weiß so ein bisschen, was die nächsten 20 Tage passiert, aber auch das verändert sich total. Und für mich ist es sehr bereichernd, dass ich auch noch gestalten kann, dass ich auch vielleicht, wenn was aufkommt, eine Chance wahren kann. Und ich muss auch sagen, dass ich wirklich die Sachen auch nicht so kompliziert gemacht habe. Also ich bin total klein, ne? Also die Klamotten, die ich mache, designe ich halt, da mache ich das Marketing und ich bin auch das Model und mache auch mal Kundenservice. Also weißt du, es ist jetzt auch nicht so, dass ich ein Team von 17 Leuten habe, die dann da irgendwie einmal am Tag Joe Fix und 17 Meetings und 300 Calls machen, sondern es ist eigentlich alles relativ überschaubar, muss ich sagen.
Aber du bist dann trotzdem schon ein sehr strukturierter Typ, oder?
Nee, nicht? Eigentlich nicht so sehr. Ich bin halt sehr mobil. Also so, ich habe sehr früh angefangen, alles nur auf dem Handy zu machen und alles nur über WhatsApp zu machen. Ich habe viele WhatsApp-Gruppen. Ich mache es entweder sofort oder gar nicht. Also muss ich auch sagen, ich bin sehr, sehr unstrukturiert, wenn es so eine Woche später ist.
Okay.
Das in Ruhe heißt, ich mache es nicht. Ich glaube, ganz grundlegend ist es so, dass wir schon ja oft genug uns mit Sachen auseinandersetzen, die man vielleicht gar nicht machen will. Also das ist was, worauf ich da habe ich echt Probleme mit, wenn ich Leute treffe, die irgendwie genervt sind, dass wir jetzt hier arbeiten oder sowas. Und das passiert ja glücklicherweise, weil so im Golfturnier sind ja nur Leute, die stoked sind. Und alle haben Bock, hier was gemeinsam zu machen und alles ist cool. Aber ich sag mal so, wenn ich in ein Taxi steige, in Deutschland ist es schon auch echt oft so, dass Leute extremst genervt sind, dass ich jetzt ihre Taxidienstleistung in Anspruch nehmen. Und ich sofort bei mir das triggert, es tut mir echt tierisch leid, dass du mich jetzt da hinfahren musst. Aber ja. Ich dachte irgendwie, das ist der Deal. Deswegen hast du so ein gelbes Auto mit einem Schild oben drauf. Und das ist natürlich was, wo ich zumindest mit Struggle, was das mit meinem Tagesablauf zu tun hat. Ich bin falsch abgebogen. Ich schweige dich hier schon ganz schön zu, ne?
Also, aber ich finde es super interessant.
Tut mir leid.
Aber bei mir ist schon hängen geblieben, wie so dein Tagesablauf ist und wie du vor allen Dingen tickst. Vielleicht zum Schluss, wenn du dir jetzt vorstellen dürftest, der Traumtag auf einem Golfplatz, welcher Golfplatz wäre das?
Cypress Point.
Cypress Point.
Ohne irgendeine Diskussion.
Okay. Und wer wäre mit dem Flight?
Kennst du Cypress Point?
Nee.
Das ist hinter Pebble Beach.
Okay.
Nochmal der, so ein privater, da kommst du fast gar nicht, ich glaube es fast schwieriger als Augusta.
Okay.
Ich muss jetzt mal hier, heute sind ein paar Leute da, der Manager von, ich bin mit dem Manager von den Brian Bros hier rübergefahren, habe mir mal so die Lebensgeschichte, unter uns, hier ist er unter uns, ich bin nach Eschenried, also ich bin so ein bisschen der deutsche Guide von denen, ne? Also die haben jetzt natürlich 3 Wochen lang drüber gelabert, und we're coming to Germany und Ripke und bla 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 und dann habe ich gesagt, hier, und dann bin ich ins Auto und habe das eingegeben, habe sein Telefon mit seinem Auto verbunden und dann war das so bla und ich Trottel, habe natürlich Eschenried eingegeben und nicht Eichenried und es war ein kleiner 52 Minuten Umweg, den wir da gefahren sind, und das war auch nicht mehr, also normalerweise kriege ich sowas noch verpackt in so, ich wollte dir mal eine Autobahn zeigen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Irgendwas, Amerikaner ist ja nur Storytelling, ja. Dann kriegst du es eigentlich hin. Habe ich nicht mehr hingekriegt. Es war schon ausschließlich meine Schuld, dass wir da.
Aber haben sie ein paar schöne Sachen gesehen wenigstens?
Na, nicht so richtig.
Nicht so richtig,
also
ne?
Es war schon echt, also ja, nee, eigentlich nicht. Also es war wirklich, es war ein Fail. Ich habe mir aber die Geschichte von ihm anhören können, wie er so zum Golfsport kam und er hat dann so irgendwann gesagt, er hat hingekriegt, dass der Manager auch Grant Howard und Grant hat mit Tiger Woods ein YouTube-Video gemacht. Was soll denn danach noch kommen, weißt du? Also so, ich habe mal auf der Straße übrigens gehört, nur mal so, das ist jetzt, ich drop dir mal eine Info.
Okay.
Ohne einen Namen zu sagen und dann kannst du ja mal gucken, ob jemand, ich weiß, oder ich habe zumindest gehört, dass ein YouTuber mal selbst Augusta National hat sich geöffnet und hat gesagt, wir lassen einen YouTuber da mal drauf für ein YouTube-Golf-Video.
Okay.
Und stell dir vor, du darfst es aber nicht so richtig selbst filmen, weil vielleicht Augusta National sagt, wir wollen die Medien behalten. Weil die sind sehr protektiv für sie. Ihre kommt ein Kameramann von uns mit. Sagst du, okay, ist ja immer ein Augusta. So dafür,
Augusta.
Dafür würde ich dann auch mitspielen. Und stell dir vor, dann machst du dein erstes Hole-in-One in deinem Leben.
Nicht.
An Loch 16 in Augusta.
No.
Auf Kamera.
Okay.
Stell dir das mal vor.
Ich ahne Schlimmes.
Auf deiner YouTube-Dings. Und dann stell dir vor, dass danach gegebenenfalls ein klitzekleiner Disput passiert mit, ich sag mal, vielleicht hat die PGA was damit zu tun, vielleicht hat LIV Golf was damit. Es gibt ja verschiedene Leute, die sich irgendwie streiten.
Mhm.
Und dann geht der Mensch nicht mehr ans Telefon, der das Video
das von
Hole-in-One hat. Das wäre ärgerlich, oder?
Das wäre richtig.
Also ich weiß nicht, ich keine
Nein.
Ahnung, worum es geht und was so passiert ist, aber das habe ich gehört, dass das angeblich mal irgendwem vielleicht passiert sein könnte und das wäre schon sehr ärgerlich, oder?
No way.
Also.
Ach du Kacke.
Hart. Auf jeden Fall hat der Manager, mit dem ich heute gefahren bin, der hat dann so im Nebensatz, als ich gesagt habe, wir haben so ein bisschen drüber geredet, was sind so Ziele, was passiert noch und wo kann man auch hin? Dann habe ich gesagt, naja, also vielleicht mal Augusta spielen. Dann hat gesagt, 12-mal Augusta gespielt. Ich war 10-mal bei Masters. Also so, ich so, okay, ja gut.
Ja,
den könnte ich fragen, der kann mir wahrscheinlich Cypress Point irgendwie klar machen. Es ist hinter Pebble Beach an 17-Mile-Drive, Camel by the Sea und Monterey, einer der schönsten Orte der Welt. Wirklich, also wenn du je in der Nähe bist, geh nach Camel by the Sea. Ist so ein malerischer, Clint Eastwood ist da, glaube ich, Bürgermeister oder sowas. Und also das ist jetzt sehr gefährliches Halbwissen, was ich hier rausdroppe. Aber auf jeden Fall haben die, da gibt es den 17-Mile-Drives, eine der schönsten Straßen, die es gibt. Überall so Zypressen. Und Pebble Beach ist ja weltberühmt, wissen wir alle. Aber der noch geilere Platz ist Cypress Point. Und der ist neben Pebble Beach. Und der ist so privat, also keine Chance, jeder zu spielen. Das wäre mein Traumplatz, ohne irgendeine Diskussion. Welche 4 Leute willst du wissen im Flight? Barack Obama.
Okay.
BMW Golfsport hat mich mal eingeladen zu einem Pro-Am in Baltimore auf der PGA-Tour.
Mit Macklemore.
Und mit Macklemore und Sergio Garcia.
Ja.
Das war schon krass. Also das war schon echt eine der geilsten Golfrunden meines Lebens. Also mit Sergio Garcia, der da mit einem fucking Mastercoin seinen Ball markiert und sagt, darf man nur, wenn man gewonnen hat. Und ich so, Alter, ja, gut. Also unglaublich. Und ich glaube, Tiger bringt nicht so Bock, mit dem Golf zu spielen, weil der wirklich, also so was man hört, der ist echt nicht nett.
Der ist nicht nett?
Ich glaube, der ist echt nicht nett.
Okay.
Aber auch nur hören sagen, ne? Ich glaube, ich hätte schon Bock, ich finde Bob das Sports eigentlich die witzigsten, also, und der spielt so ungefähr so Golf wie ich. den würde ich, glaube ich, mitnehmen als zweiten, neben Barack Obama. Und dann finde ich echt sehr unterrepräsentiert, und das ist, also neben der Tatsache, dass der Golfsport in meinen Augen erheblich zu weiß ist, ist er auch erheblich zu männlich.
Mhm.
Deswegen hätte ich gern zwei Nachwuchs weibliche Golfsportlerinnen da noch vielleicht dabei, die vielleicht davon Nutzen haben bei den Insta-Stories und YouTube-Videos, die benutzen, weil ich das irgendwie, ich finde das weird, weil im Golf, also jetzt waren zum Beispiel immer mal wieder auch Leute dabei, die auf der Epson-Tour, glaube ich, spielen, ja. So heißt die. Die spielen echt auf einem ähnlichen Level wie, und das finde ich total geil, und eigentlich macht es keinen Sinn, dass der weibliche Golfsport nicht genauso groß ist wie der männliche. Punkt. Und dementsprechend, ja, fände ich das, glaube ich, noch ganz schön.
Dann drücken wir mal alle Daumen, dass das vielleicht noch in deinem Leben in Erfüllung geht. Und
man wird ja wohl noch träumen dürfen.
Ja, das schaffst du schon noch. Ich glaube schon. Danke, Paul, dass du Zeit hattest.
Jederzeit.
Und wir sind gespannt, was als nächstes in deinem Leben passiert, weil da kommt ja wahrscheinlich irgendwann wieder, keine Ahnung, irgendwann...
Weltmeistertitel. Gibt es eine Weltmeisterschaft im Golfen?
Nicht es so richtig, gibt, ne? Und ich suche noch Teilnehmer, ich habe das 2016 mal gemacht. Es gibt die Ski- und Golf-Weltmeisterschaft in Zell am See.
Kaprun, war ich immer Skifahren.
Ja, guck mal.
Im Herbst, ja.
Das ist richtig, da kommen die Leute aus Australien und so, und dann richtig mit Einlaufen, mit Flagge und Vorstellungsrunde und Eröffnungsfeier und dann zwei Runden Golf und einen Tag oben auf dem
Gletscher
Abfahrt.
An einem Tag?
Nee, an drei Tagen.
Ah.
Und drei Tage Party. Ist wirklich ein schönes Event. Zell am See, kann ich nur empfehlen.
Ja.
Hat auch Lindsay Vonn schon mal mitgespielt. Tomba La Bomba hat mal mitgespielt. Und das ist dann halt geil,
wenn
du dann da oben stehst und dann mal siehst, der kann halt Skifahren und sie natürlich auch.
Aber
Golf
nicht so
ist
gut.
So, aber die haben dann auch Fotos gemacht von dem Starterhaus einfach. Und dann konntest du die Fotos so durchscrollen und dann hast du halt nach dir so gesucht. Und das Abstoßen allein, ne, war bei mir ein halber Zentimeter. Und bei den beiden hattest du das Gefühl, die sind drei Meter über dem Skistock schon gewesen, wenn sie sich einfach ins Tal geschmissen haben.
Im Start.
Da hast du dann mal am Start gesehen, wo der Hammer hängt. Aber das ist ein Event, das würde ich dir empfehlen. Da kannst du Weltmeister werden.
Olympisch. Was ist der wichtigste Titel im Golfsport? Was würdest du sagen als Experte?
Der wichtigste, also das Masters ist, glaube ich, schon. Wenn du das gewonnen hast und das Green Jacket hast, bist du schon.
Hm.
Open Championship.
Ich finde, olympische Medaille ist gut geworden.
Ja? Ne? Dann wünsche ich dir viel Glück. Kannst ja mal probieren. Challenge accepted, würde ich sagen.
Olympia in L.A. nächstes.
Da musst du dich aber jetzt ranhalten.
Dass ich mitspiele? Nee, ich fotografiere. Ich fotografiere so. Weltmeister.
Ah, okay. Ja, dann?
Ich glaube, 11 bisher.
Cool.
Es ist relativ einfach, musst mich nur anrufen.
Gut, dann kriegen wir das auch hin. Paul, vielen Dank und bis bald.
Tschüss.
Das war Paul Ripke in Tee Time, der Golf-Podcast. Unser nächstes Summer-Special. Wir freuen uns noch auf den Ex-Caddy von Bernd, der ja tatsächlich, nachdem er auf der DP World Tour als Caddy unterwegs war, das große Los gezogen hatte. Er wechselte auf die Lift-Tour. Da kriegen die Caddies die Reisekosten bezahlt. Da kriegen die Caddies pro Woche ein ganz anderes Gehalt als auf der DP World Tour oder der Challenge Tour. Da müssen die Caddies fürs Essen gar nichts bezahlen. Da verdienen die richtig Asche. Und als letzter im Ranking, wisst ihr ja auch, verdient der Spieler ja auch ein Schweinegeld, muss man ja so sagen. Also kriegt auch der Caddy seinen Schweineanteil. Wie es René auf der Lift Tour erging und warum er jetzt wieder auf der europäischen Tour, also sprich der DP World Tour bzw. der Challenge Tour, der Hotel Planner Tour unterwegs ist, das hat der Bernd im Wittelsbacher Golfclub bei der German Challenge Powered by VCG ganz ausführlich erzählt. Und das ist eine der nächsten Tee Time Summer Specials, die demnächst kommen. Dankeschön fürs heutige Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Kommentiert gerne diese Folge auf Spotify und drückt die Glocke. Dann verpasst ihr keine weitere Folge von eurem Lieblingsgolf-Podcast. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.